Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Die Deutschen sind noch immer in Kauflaune trotz Konjunkturflaute. Woran das liegt und ob das so bleibt, dazu gleich ein Gespräch mit dem Konsumforscher Rolf Bürkel. Außerdem im Programm, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, nach der Selbstmordserie bei France Telekom vor 10 Jahren werden ehemalige Manager zu Haftstrafen und Geldbußen verurteilt. Zunächst aber zum Börsenjahr 2019, das auch wieder einiges zu bieten hatte, nicht nur an Kurskapriolen, sondern auch an Skandalen, Betrügereien, Abzockern oder auch ganz einfach an unfähigen Konzernlenkern. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger hat Bilanz gezogen, Rigobert Kaiser mit Auszügen aus dem sogenannten Schwarzbuch Börse.
Die Kapitalanlage in Gold erfreut sich in Deutschland stets besonderer Beliebtheit, gerade in Krisenzeiten, wenn sich die Menschen um den Euro oder um ihre eigene Zukunft sorgen. Dass davon auch mutmaßliche Betrüger profitieren wollen, zeigt der Fall der PIM Gold GmbH. Sie versprach ihren Kunden Anlagen, die mit physischem Gold hinterlegt sein sollten. Doch als die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Herbst verschiedene Geschäftsräume der PIM durchsuchte, fand sie nur 500 Kilo. 2 bis 3 Tonnen fehlten, erläutert Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.
Diese Goldbarren waren aber nicht vorhanden. Das heißt, man hat hier nicht vorhandenes an Anleger verkauft und das Geld für anderweitige Zwecke verwendet.
Wohin das Anlegergeld verschwunden ist, das weiß niemand. Als dubios geißelt die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger das Verhalten des gesamten Vorstandes des Automobilzulieferers Grammer. Der hatte vergangenen Sommer eine feindliche Übernahmeschlacht gewonnen, indem er den chinesischen Investor Ningbo Chifeng zum Einstieg bei den Oberpfälzern bewegte. Kurz danach schmiss der komplette Vorstand hin. Die drei Herren kassierten sehr zum Verdruss der Kapitalschützer 11,5 Millionen Euro, fast die Hälfte des Gewinns.
Das war eine Möglichkeit, mit wenig Arbeit ein hohes Salär zu bekommen in relativ kurzer Zeit. Das hätte er sich erst über Jahre hinweg verdienen müssen. So ging es auf die schnelle Art und Weise und das hat er genutzt.
In Schwarzbuch der SDK schafft es auch Werner Baumann. Der Vorstandsvorsitzende von Bayer ist der Hauptverantwortliche für die misslungene Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto. Über 42.000 Schadenersatzklagen in den USA gefährden die Existenz des deutschen Traditionsunternehmens. Baumann wurde auf der Hauptversammlung von den Aktionären nicht entlastet, als erster Chef eines DAX-Konzerns überhaupt. Trotzdem ist er noch im Amt.
Rigobert Kaiser zu den unrühmlichen Börsengeschichten 2019. Da werden heute wahrscheinlich keine neuen dazukommen, Ulrich Bartz im Frankfurter Börsenstudio. Aber es gibt einen Nachklapp zum Abgasskandal.
Ja, von Volkswagen, die müssen jetzt auch in Australien eine Strafe zahlen. Eine Millionensumme, nichts im Vergleich zu den USA, aber immerhin rund 77 Millionen Euro kommen da zusammen. Und das zeigt auch, dass das Kapitel für die Wolfsburger alles andere als abgehakt ist. Und erinnern wir uns, es gibt ja auch Klagen von Tausenden von Kunden und Aktionären, die außerdem noch anstehen. Aber die VW-Aktie, ja, die zeigt das eigentlich überhaupt nicht, denn die ist nur leicht im Minus in guter Gesellschaft da heute mit einem Abschlag von rund 0,25%.
Ja, dann ist heute ein besonderer Börsentag, der sogenannte Hexensabbat, an dem viele Terminkontrakte von Aktien und Indizes auslaufen. Macht sich das denn heute bemerkbar?
Ja, das glaube ich, kann man schon sagen, wenn man hier auf die Anzeigetafel guckt im Frankfurter Börsensaal. Da gibt es ein Zucken und ein Aufbäumen so kurz vor Mittag. Das ist charakteristisch für einen Hexensabbat, ist nicht immer so ausgeprägt. Manchmal ist es auch ein bisschen heftiger. Aber da sieht man schon, dass es offenbar doch einige Anleger gibt, die ihre Finanzderivate, ihre Wetten auf die Zukunft oder einfach Absicherungsgeschäfte noch nicht ganz da haben, wo sie die haben wollen. Außerdem gibt es viele Konjunkturdaten aus Fernosteuropa. Hier unter anderem den Konsumklimaindex. Wir haben ja mehr dazu im Verlauf der Sendung zu dem Thema. Und heute Nachmittag kommt auch noch das Verbrauchervertrauen in den USA, die Anleger insgesamt eher positiv gestimmt. Verlierer ja, aber mehr Gewinner, der DAX mit 0,5% im Plus, 13.280 Punkte knapp.
Ja, nach langem Ringen hat nach dem Bundestag nun auch der Bundesrat grünes Licht gegeben für das Klimapaket. Und nach den Nachbesserungen im Vermittlungsausschuss können inzwischen so gut wie alle Parteien in Berlin damit leben. Für Verbraucher wird das Bahnfahren zum Beispiel günstiger. Ja, nur die Wirtschaft, die meldet Bedenken an. Zu Recht. Dieser Frage wollen wir jetzt im Börsengespräch nachgehen.
Mit David Kohl, er ist der Chefvolkswirt für die Bank Julius Baer in Deutschland. Beschwert sich die Wirtschaft zu Recht? Der BDI, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer, hat zum Beispiel in dieser Woche im Deutschlandfunk Steuerentlastungen eingefordert, um nicht die Wettbewerbsfähigkeit zu beschädigen.
Ja, wenn man sich das Klimapaket anschaut, dann muss man natürlich fragen, ist das Versprechen oder die Ansage war, das aufkommensneutral zu machen. Das heißt, das, was man irgendwie einnimmt und versucht, hier eine Lenkung hinsichtlich Klimawandel hervorzubringen, das gibt man wieder zurück. Wir haben das übers Bahnfahren, aber ist es in der Tat so, dass für die Wirtschaft selbst dort diese Rückflusskanäle eher verstopft sind. Also man dort noch keine Perspektive gesehen hat, wie möchte man eigentlich die Unternehmen entlasten, die dann auch diese Abgaben zahlen sollen, damit man halt umsteuern kann.
Haben Sie eine Idee, wie würde es auf die Firmen wirken heute? Großkonzerne sind sicherlich betroffen, aber auch vor allem der Mittelstand?
Es ist wahrscheinlich vor allem der Mittelstand, der hier betroffen ist. Grundsätzlich sehen wir das von der Anlegerperspektive für Unternehmen. Natürlich sind die Unternehmen besonders gut positioniert, die hier sich jetzt schon den neuen Prämissen verschrieben haben. Also Umweltschutz, Sozialstandards, Governance, das ist ein aufkommendes Investmentthema. Die sind gut positioniert und es sind natürlich die klassischen Unternehmen, die da nicht raus können aufgrund von ihrer Produktion. Entweder sehr energieintensiv produzieren, das haben wir gerade im Mittelstand, da kann man dann eben nicht raus. Wir haben es auch von der Wirtschaft schon gehört, zum Beispiel Glas gießen, da brauchen sie sehr viel Energie und da kann man auch fast gar nicht substituieren. Das heißt, hier gibt es einzelne Unternehmen, die dann doch schon stark betroffen sind davon.
Und eine Steuerentlastung würde auch dem Prinzip lenken, aber nicht dämpfen entsprechend?
Ja, man muss sich grundsätzlich fragen, ob so eine Abgabe wirklich die entsprechende Lenkungswirkung entfaltet. Dürfen nicht vergessen, klar wird man das versuchen zu vermeiden, aber viel bleibt eben an Kosten dann schon hängen, weil sie eben nicht alles reduzieren können und zumindest nicht über diese Zeit. Und die Lenkungswirkung vielleicht besser bedient damit ist, wenn man symbolische Schritte macht hier in diese Richtung. Das reicht häufig. Die Richtung vorzugeben, durch die Politik, durch diese Abgabe vorzugeben, ist viel wichtiger als noch zusätzlich finanzielle Belastungen da aufzubürden, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß oder wenn man kein Konzept hat, wie man diese Belastung wieder oder die Einnahmen dann wieder zurückgeben kann.
Es gibt aber auch Akzeptanz in der Wirtschaft. Es gibt einen Leitartikel eines Gastautors, dem Chef von Evonik, diese Woche im Handelsblatt, der sagt, die Wirtschaft muss Treiber sein, man muss das umsetzen, was man sich vornimmt. Was erleben Sie, wenn Sie mit Leuten sprechen, mit denen Sie Kontakt haben in der Wirtschaft?
Ich denke mal, in vielen Bereichen ist die Notwendigkeit erkannt. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Sektor, in welchem Bereich man sich bewegt. Sobald Sie mehr in die Industrie, in das verarbeitende Gewerbe hineingehen, da haben Sie schon Bedenken, dass ein zu schneller Ausstieg hier viele Fortschritte wegmacht. Also das sind ja auch Investitionen gewesen, die man in Innovation gestellt hat. Und da zu schnell diese Fortschritte aufzugeben, das kostet natürlich. Und man verliert dann auch hier den gewissen Führungsanspruch.
Warnende Worte von David Kohl von der Bank Julius Baer. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von dieser Stelle. Ein Unternehmen, das sich ja langfristig auch umstellen muss im Zuge der Klimadiskussion und im Zuge der Klimaschutzmaßnahmen, ist der Ölkonzern Shell. Ja, und da laufen die Geschäfte heute schon nicht ganz rund, oder?
Das stimmt. Das Quartal war ein schwaches. Das vierte Quartal hohe Abschreibungen. Bis zu 2 Milliarden Dollar könnten sie erreichen, warnte Shell wegen der trägen Weltwirtschaft. Und man ist auch mit den Investitionen vorsichtiger. Und das ist eine Botschaft, die den Anleger nervös machen. Der Kurs rutscht um 1%.
Rund läuft es hingegen bei Nike.
Das stimmt, aber auch da geht der Kurs etwas nach unten. Vielleicht verständlich vor dem Hintergrund, dass der Kurs in den letzten Monaten mehr als 40% gelaufen ist. Nike mit rasantem Wachstum, allerdings Adidas und Puma noch etwas besser.
Dann schauen wir noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
Ja, im Rentenmarkt heute kleinere Veränderungen nach oben und unten. Deshalb die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,25%.
Was macht der Euro?
Der Euro ist auch wenig verändert heute bei einem US-Dollar 11,01. Das kann sich noch verändern, wenn nachher neue Konjunkturdaten aus den USA kommen. Vielleicht schnell doch der Goldpreis, die Feinunze gestiegen um immerhin rund 5 Dollar gegenüber gestern Mittag auf rund 1.479 Dollar.
Ulrich Barth war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Und wir schauen nochmal auf das Konsumklima in Deutschland, das nach wie vor stabil ist, laut Gesellschaft für Konsumforschung. Sprich, die Deutschen lassen sich die Kauflaune nicht verderben von schlechten Konjunkturnachrichten, was natürlich unter anderem auch am robusten Arbeitsmarkt liegt. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem GfK-Konsumforscher Rolf Bürkel und ihn zunächst gefragt, ob mit dieser guten Verbraucherstimmung das Weihnachtsgeschäft jetzt gesichert ist.
Also die Konsumlaune, das heißt die Anschaffungsneigung der Verbraucher, ist zum Jahresende immer noch überaus robust. Sie hat jetzt im Dezember sogar noch einmal leicht zugelegt. Also das sind durchaus erfreuliche Nachrichten auch für den Handel, gerade in den letzten Wochen jetzt in diesem Jahr. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass noch eine gewisse Verunsicherung jetzt auch um sich greift bei den Konsumenten. Zum einen sind die Konjunkturaussichten abgesunken und auch die Einkommenserwartung musste einen Dämpfer hinnehmen. Hier spielen weltwirtschaftliche Faktoren wie der Handelskonflikt doch noch eine wichtige Rolle.
Wobei diese Verunsicherung sich jetzt noch nicht in der Konsumlaune niederschlägt?
Nein, die Konsumlaune ist immer noch robust, so fast so wie eine Art Fels in der Brandung, kann man sagen. Das hat auch zum Teil damit zu tun, dass auf der anderen Seite die Sparneigung, also das Gegenstück zur Konsumneigung, auf ein neues Allzeittief gefallen ist. Und das ist in erster Linie damit zu erklären, dass die Diskussionen um Negativzinsen auch für Privatanleger zuletzt doch wieder etwas zugenommen haben und viele Verbraucher jetzt doch auch befürchten müssen, dass es an ihren Geldbeutel geht, dass sie für Geldanlagen letztendlich auch noch was bezahlen müssen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland für die Konsumlaune nach wie vor gut sind. Der Arbeitsmarkt zeigt sich noch überaus robust. Wir sehen hier noch keine Auswirkungen der konjunkturellen Schwächephase. Und in der Folge dieser guten Arbeitsmarktlage ist auch die Einkommensentwicklung in Deutschland immer noch überaus positiv. Das heißt, die Verbraucher und die Haushalte haben auch real immer noch mehr in ihren Portemonnaies. Und das stützt dann natürlich auch die Kauflaune.
Wobei es ja auch immer mehr Meldungen gibt von Unternehmen, die jetzt versuchen, mit Kurzarbeit eine mögliche Auftragsflaute zu überbrücken. Also diese Nachrichten, die machen sich bei der Konsumlaune noch nicht bemerkbar.
Bei der Konsumlaune können wir das bislang noch nicht feststellen. Allerdings bei den Konjunkturerwartungen, auch bei der Einkommenserwartung, spielt es sicherlich eine gewisse Rolle. Es ist eine Verunsicherung eingetreten, vor allem bei den Beschäftigten, die in exportorientierten Industrien tätig sind und die vor allem jetzt auch durch den Handelskonflikt befürchten müssen, hier Nachteile zu erleiden, dass die Unternehmen entsprechend Kurzarbeit anmelden müssen beziehungsweise sogar Leute entlassen.
Das ist ja die große Frage. Wie geht es denn jetzt weiter? Also in diesem Jahr kann man ja so grob bilanzieren, war der Binnenkonsum tatsächlich ja eine wichtige Stütze der Konjunktur in Deutschland. Was erwarten Sie denn für das kommende Jahr?
Also vor dem Hintergrund der derzeitig immer noch sehr robusten und stabilen Kauflaune ist durchaus davon auch auszugehen, dass der Konsum auch im kommenden Jahr eine wichtige Rolle spielt und eine Stütze sein wird der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das setzt allerdings voraus, dass wir von Eskalationen einmal im Zuge des Handelskonfliktes frei bleiben. Aber auch natürlich sollte es auf dem Arbeitsmarkt relativ ruhig bleiben. Also hier ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit beziehungsweise auch schon die Angst vieler Beschäftigter eventuell ihren Job zu verlieren, würde natürlich der Konsumlaune einen herben Dämpfer versetzen.
Einschätzungen waren das von Rolf Bürkel von der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg. Und wir schauen nach Frankreich. Ein Management durch Terror habe geherrscht, so beschrieb es ein France Telekom-Mitarbeiter Medien zufolge in seinem Abschiedsbrief. Vor 10 Jahren war es in dem gerade privatisierten Telekom-Unternehmen zu zahlreichen Selbstmorden gekommen in der Belegschaft. Mit Druck und Zwangsversetzungen sollen die ehemaligen Manager damals agiert haben, um einen geplanten Stellenabbau durchzusetzen, so die Vorwürfe der Mitarbeiter. Heute hat das Pariser Strafgericht ein Urteil gesprochen. Martin Bohne dazu.
Der ehemalige Chef der französischen Telekom, Didier Lombard, und 2 weitere frühere Topmanager des Unternehmens wurden wegen Mobbing zu einer Haftstrafe von 1 Jahr verurteilt. 4 Monate davon müssen sie tatsächlich im Gefängnis absitzen, der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem müssen sie jeweils 15.000 Euro zahlen. 4 weitere Verantwortliche wurden zu 4 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Unternehmen France Telecom, das mittlerweile unter dem Namen Orange firmiert, wurde zur höchstmöglichen Geldstrafe von 75.000 Euro verurteilt. Das Pariser Strafgericht sieht es als erwiesen an, dass die Manager systematisch moralischen Druck auf die Angestellten ausgeübt haben, um sie in die Kündigung zu treiben. Ab 2007 wurde das hochverschuldete frühere Staatsunternehmen radikal umgebaut. Gut ein Sechstel der Stellen wurde abgebaut. Im Ergebnis kam es zu einer beispiellosen Selbstmordserie. Etliche Betroffene machten in ihren Abschiedsbriefen das Unternehmen direkt verantwortlich. Im Prozess wurden 39 Fälle verhandelt, darunter 19 vollzogene Suizide, 12 versuchte und 8 Fälle von schwerer Depression. Die Zeugen hatten während der Verhandlung von einem Klima der Angst im Unternehmen berichtet. So wäre es zu Zwangsversetzungen in andere Abteilungen oder weit entfernte Standorte gekommen. Gehälter wurden willkürlich gekürzt und ständig Mails verschickt mit der Aufforderung, das Unternehmen zu verlassen. Es war das erste Mal, dass betriebliches Mobbing in einem solchen Ausmaß gerichtlich aufgearbeitet wurde.
Über das France Telekom-Urteil Martin Bohne. Und wir kommen zum Firmenporträt. Darin geht es heute um Glühwein auf Weihnachtsmärkten serviert in Tassen, von denen die meisten aus dem rheinischen Düren kommen. Und weil Weihnachtsmärkte ein Exportschlager sind, geht es auch der Glühweintassenfirma ziemlich gut. Dieter Wulff hat Mohaba besucht, wobei der Firmenname noch aus Zeiten stammt, in denen das Geschäftsmodell ein völlig anderes war.
Ein Firmengelände im Industriegebiet von Düren, etwas außerhalb der Stadt. Die Produktionshalle reicht bis zur Straße. Dahinter, ganz am Ende des Zufahrtswegs, liegen die Büroräume von Mohaba in einem Einfamilienhaus. Im ersten Stock wartet bereits Guido Schlepütz, der Geschäftsführer und Inhaber, erklärt erstmal, wie seine Firma zu ihrem Namen kam.
Das war in den Ursprüngen eine Firma, die aus Kriegsschutt Fertigbauteile für Häuser hergestellt hat.
Mohaba stand für Montage Hausbau. Düren war damals zu etwa 90% durch einen Bombenangriff zerstört. Nach einigen Jahren aber war auch dieser Kriegsschutt verschwunden. Der Name blieb, aber sein Großvater hatte eine neue Geschäftsidee: Bedrucken und Veredeln von Glas und Keramik.
Wir haben in den Anfängen natürlich ganz viele Brauereien, meistens hier in der Region, Köln, Düsseldorf, Neuss beliefert mit Kölschgläsern, Altbierbechern. Dortmund war damals schon mehr oder weniger Ausland.
Das aber hat sich mittlerweile völlig geändert. Mohaba-Tassen und Becher gehen heute in die ganze Welt, so Guido Schlepütz.
Heute geht es eigentlich rund um den Globus. Die größten Einzelkunden sitzen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir beliefern auch Japan, Kanada, im Prinzip ganz Europa.
Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre entstand ein ganz neuer Markt. Überall, erinnert sich der Mohaba-Chef, begannen Städte und Gemeinden auf Weihnachtsmärkten Vorschriften gegen Wegwerfbecher zu erlassen.
Es war klar, die Weihnachtsmarktbetreiber haben diesen Müll verursacht und die öffentliche Hand musste ihn entsorgen. Aber da gab es die erste Marschrichtung weg von Einweg hin zu Mehrwegprodukten. Und das war im Prinzip die Geburtsstunde der Mehrweg-Glühweintasse.
Ein Nischenmarkt. Ideal für ein kleines Familienunternehmen wie Mohaba. Mittlerweile sind es jährlich 6 Millionen Tassen, etwa 2/3 davon für Weihnachtsmärkte.
Ich kenne keinen härteren Einsatz als auf dem Weihnachtsmarkt. Gastronomie hat seine besonderen Anforderungen. Und Weihnachtsmarkt ist aufgrund der äußeren Einflüsse Temperatur, Königsdisziplin.
Im sogenannten Showroom zeigt sich die ganze Palette internationaler Glühweinästhetik. Auf kleinen Regalen finden sich die unterschiedlichsten Formen, Farben und Dekors. Bestellt wird meist von den Städten, dem Stadtmarketing, Mindestbestellmenge 240 Tassen. Die meisten Städte ordern zwischen 5.000 und 10.000 Stück im Jahr. Beim Christkindlmarkt in Nürnberg oder Dortmund, dem größten Weihnachtsmarkt Deutschlands, sind es mehrere Hunderttausend. Mit all dem ist er aufgewachsen, meint Guido Schlepütz, auf dem Weg zur Produktionshalle.
In der ersten Etage, wo wir gerade gesessen haben, im Showroom, da war mal unser Wohnzimmer, hier bin ich aufgewachsen. Im hinteren Trakt ist noch mein altes Kinderzimmer, da ist auch mittlerweile Büroraum daraus entstanden.
In der Fabrikhalle gleich nebenan wird es dann ziemlich laut. Im vorderen Bereich rattert das sogenannte Rundläuferkarussell, eine moderne Siebdruckanlage. Gerade laufen rötliche Glastassen für die Erlanger Waldweihnacht übers Band. Mit einer Matrize wird die Druckfarbe aufs Glas gebracht. Im nächsten Schritt müssen die so bedruckten Gläser, um spülmaschinenfest zu sein, nochmal 2,5 Stunden bei mehreren hundert Grad gebrannt werden. Bedruckt werden hier in Düren allerdings mittlerweile hauptsächlich nur noch Tassen aus Glas und auch die Gläser selber werden in Deutschland produziert. Versuche mit Glastassen aus China gab man schnell wieder auf, erklärt Guido Schlepütz.
Wenn der heiße Glühwein reinkam, ist die zum Beispiel geplatzt. Und zwar nicht nur ein-, zweimal, sondern reihenweise. Und das gab nachvollziehbar großen Unmut in der Kundschaft.
Ganz anders als bei Keramiktassen.
Die Chinesen haben schon Porzellan produziert, da haben wir hier noch in Höhlen gehaust. Da wussten die schon sehr genau, wie das geht.
Alle Keramiktassen kommen daher auch hier aus China. Selbst wenn man wollte, gäbe es in Deutschland solche Produktionsstraßen gar nicht mehr, erklärt Guido Schlepütz. Bleibt der Druck von Glastassen. Aber dafür sind die Auftragsbücher so gut gefüllt, dass der Bau einer neuen Produktionshalle in Düren, etwa 3-mal so groß wie heute, fürs nächste Jahr fest geplant ist. Zurück im Showroom präsentiert der Chef seine diesjährige Lieblingstasse, eine Keramiktasse in Herzform.
Ein Herz ist meiner Meinung nach irgendwie immer rot. Ausgesprochener Kundenwunsch war allerdings in Anlehnung an das Zechensterben und das finale Ende der Kohle im Ruhrgebiet, ein schwarz-graues Herz darzustellen. Und es ist wirklich sehr gelungen. Da steht jetzt drauf das Herz vom Ruhrpott. Und es wird es in Essen auf dem Weihnachtsmarkt 2019 geben.
Ab dem 6. Januar läuft dann die Produktion für Weihnachten 2020.
Über die Tassenfirma Mohaber Dieter Wulff. Nachdem die Pkw-Mautbetreiber jetzt offiziell vom Bund Schadenersatz fordern in Höhe von 560 Millionen Euro, werden auch die Rufe nach Konsequenzen wieder lauter, auch in unserer heutigen Wirtschaftspresseschau.
Die Mautaffäre könnte die Steuerzahler teuer zu stehen kommen, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. Der Einzige, der trotz des Desasters alles richtig gemacht haben will, ist Bundesverkehrsminister Scheuer. Dabei war er es, der mit den Mautbetreibern weitreichende Verträge abgeschlossen hatte, obwohl die Rechtssicherheit noch gar nicht gegeben war. Andere Minister vor Scheuer haben schon aus weit geringeren Anlässen ihren Hut genommen. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel fordert, Scheuer muss endlich aufhören, alles zu verharmlosen oder die Fehler bei anderen zu sehen. Dazu ist er offensichtlich nicht in der Lage. Gestern gab er gar der Opposition die Schuld an dem Zahlenwirrwarr. Kanzlerin Merkel bescheinigte dem Andi unlängst noch gute Arbeit. Es ist an der Zeit, diese Einschätzung zu korrigieren. Scheuers Rücktritt ist überfällig. Zur Entscheidung von Daimler und BMW, ihren Carsharing-Dienst ShareNow in Nordamerika und einigen europäischen Städten aufzugeben, bemerkt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, selbst die Premium-Marken BMW und Daimler können also Carsharing nicht profitabel betreiben. Allerdings liegt das zu einem Gutteil an dem gewählten Geschäftsmodell. Das von ShareNow propagierte flexible Carsharing ermöglicht es einem Nutzer, das Auto an fast jeder Straßenecke anzumieten und dann auch wieder abzustellen. Das macht diese Art des Autoteilens verhältnismäßig teuer. Anders gestaltet sich die Lage von Anbietern mit festen Ausleihstationen. Sie arbeiten meist profitabel.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Die Köpfe der Kenia-Koalition gleich in Deutschland heute. Ministerpräsident Kretschmer stellt Sachsens neue Regierung vor. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.